Der Apostel Johannes sagt in seinem Brief: Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Um diesen Nachsatz geht es in diesen Tagen. Der Apostel Johannes konnte voller Überzeugung sagen: Und wir sind es. Und ich bin es. Und das ist der große Wunsch von mir persönlich, dass du in diesen Tagen zu dieser Aussage kommst: Und ich bin es. Dass du davon sprichst, von der Liebe Gottes, und sagst: Seht, welche Liebe Gott mir entgegengebracht hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für mich gestorben und auferstanden ist. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Und jetzt der Nachsatz: Und ich bin es. Das steht in unserer Bibel drin. Und das gibt es in keiner anderen Religion, dass man so voller Gewissheit sagen kann: Ich bin es. Und kannst du wie aus der Pistole geschossen sagen: Ich bin es, ich bin ein Kind Gottes? Wie eben vorgestellt, habe ich 3 Jungs, Söhne im Alter von 7, 5, 3. Und in der Zeit meines Dienstes in Haiger habe ich mich nach dem Gottesdienst oft im Foyer aufgehalten. Und die Kinder waren dann noch klein, und die sind jetzt immer noch klein, aber die waren so klein, dass sie dann nach dem Gottesdienst gerne zu mir gerannt sind, egal ob ich mich gerade unterhalten habe oder nicht. Und sie haben mich an meinem Hosenbein gepackt. Und sie hielten fest und ließen nicht locker. Und dann war es nicht selten so, dass die sich auf meine Füße gesetzt haben, und dann bin ich mit den Kindern so gegangen, die saßen da drauf und hielten sich fest. Oft genug kam es vor, dass einer dieser 3 Jungs im Foyer ein falsches Hosenbein umklammerte. Und ich war im Gespräch mit jemandem, der dann auch schwarze Hosen hatten wie ich, und merkte, dass einer meiner Söhne am Hosenbein eines anderen Mannes hängt. Und sein Gesichtsausdruck hat alles das kommuniziert: Hier, ich fühle mich geborgen, ich fühle mich wohl, ich halte mich fest an meinem Papa. Und ich schaute auf ihn und sagte nur: Moses, guck mal. Und er schaute hoch, und ihm war das so unangenehm. Er ließ los, lief zu mir, packte mich an meinem Hosenbein und war beim Papa. In diesen Tagen wünsche ich, dass du mal hochschaust und guckst: Hängst du eigentlich am richtigen Hosenbein? Wer ist dein Papa? Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Mohammed, einem Moslem, der mir klar machen wollte: David, wir haben den gleichen Gott. Du hast den gleichen Gott wie ich. Und dann sagte ich: Mein Gott ist Jesus. Nein, ich meine nicht den Jesus. Ich so: Doch, mein Gott ist Jesus. Haben wir den gleichen Gott? Und er wollte es so darstellen, als würde er an diesem Hosenbein hängen und ich an dem Hosenbein, und wir haben letztlich den gleichen Gott. Und dann habe ich nur gesagt: Schau mal nach oben, ist das Jesus? Haben wir immer noch den gleichen Papa? Und schon war da das Gespräch vorbei. Dann das Gespräch mit meinem Nachbar, der katholisch aufgewachsen ist, aber nicht so praktizierend ist in seinem Glauben, geht nur selten in die Messe. Und er ist seit 1,5 Jahren im Gespräch mit mir über diesen Glauben an Gott und möchte mir deutlich machen: Ja, wir haben doch den gleichen Gott. Und wir tauschen uns aus und reden über unsere Erfahrungen mit diesem Gott. Und jetzt ist die ganz, ganz entscheidende Frage: Wer hat den richtigen Gott? Und mir geht es nicht darum, dass wir in eine Diskussion kommen und dann unser Leben lang mit anderen fighten, kämpfen, diskutieren, um ihnen irgendwie deutlich zu machen in den Argumentationen, dass wir den richtigen Gott haben und ihr, die anderen, den falschen Gott haben, sondern mir geht es darum, dass wir selbst die Erfahrung machen, dass unser Gott tatsächlich der richtige Gott ist. Und nicht, weil wir ihn durchschaut haben, begriffen haben, erkannt haben, sondern weil dieser Gott selbst sagt: Moses, hier bin ich. David, hier bin ich. Mich nimmt von dem Hosenbein des anderen Vaters und mich in seine Arme nimmt. Und ich hoffe, dass das während der Predigt passiert. Ich glaube, dass das Wort Jesu, Kraft hat, heute. Und wenn ich es weitergebe, dann wirkt Gott, dann wirkt dieser Vater im Himmel durch seinen Geist, durch sein Wort. Und es kann passieren, dass während der Predigt du da sitzt und merkst, oh, ich habe an einem falschen Hosenbein festgehalten und dieser liebende Vater, der hat in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe mich da weggenommen. Er hat mich in seinen Arm genommen. Er hält mich und nicht ich halte ihn. Und es kann sein, dass du merkst, okay, es ist vielleicht ein Irrglaube gewesen. Vielleicht hängst du an einer Ideologie, Weltanschauung, an irgendeinem Konzept, an einer Philosophie und merkst, da ist jemand, der viel schöner ist, viel liebevoller ist. Der Papa, der dich dann nimmt und in seinen Armen hält. Wir lesen einen Text gemeinsam aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Und da wird es um Jesus Christus gehen, den ich eben vorgestellt habe als meinen Gott. Und wenn du dich fragst bei dem Thema, was hat Jesus damit zu tun, bei diesem Oberthema Kind Gottes sein, da geht es doch um den Vater und nicht um den Sohn, dann gebe ich vorweg ein paar Verse mit aus dem Johannesevangelium 5,19. Da sagt Jesus: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und jetzt noch klarer in Johannes 14, Vers 10, da sagt Jesus: Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Bevor ich den Text lese, wenn ich das Wort Gott nenne, was kommt dir als erstes in den Sinn? Also G-O-T-T. Was hast du in deinen Gedanken, wenn du dieses Wort hörst? Wenn du nicht zuallererst an Jesus Christus denkst, ist da irgendwas verkehrt an deinem Gottesbild? Ich sage es bewusst, weil wir in einem christlichen Abendland leben, in Anführungsstrichen christlich heute. Es sind so viele Menschen, die hier in diesem Land leben und sagen, ich bin gläubig, ich glaube an Gott. Dann will ich dich fragen, verbindest du dieses Wort Gott sofort mit Jesus Christus? Wenn ja, bist du auf dem richtigen Weg. Aber das möchte ich begründen, und zwar mit einer Begebenheit, die sich ereignete unmittelbar nach der Bergpredigt. Und zwar lese ich hier die Worte aus dem Matthäusevangelium Kapitel 8, 1 bis 4. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Wie eben angedeutet, ist das eine Begebenheit unmittelbar nach der Bergpredigt. Jesus hat also gerade die Bühne des Lebens der Welt betreten. Er war vorher auch noch unbekannt. Er geht dort auf diesen Berg am See Genezareth und hält diese Predigt. Und die ist so herausfordernd, da kann keiner irgendwie sagen, dass okay, das habe ich bisher gehalten, das passt schon, das kriege ich schon so hin. Alle merken, der Maßstab ist viel zu hoch. Und am Ende sagt er noch, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Und spätestens da merken alle, da komme ich nicht dran an diesen Maßstab. Jesus, du übertreibst es ein bisschen, dass man die Hand abhacken soll, wenn die eine zur Sünde führt. Das Auge rausreißen soll, wenn die zur Sünde führt. Jesus, hör mal auf, das ist zu heftig. Und dann gibt es manche, die sagen, okay, wir können ihn nicht für voll nehmen, der übertreibt. Und andere sagen, das ist jemand, der mit Vollmacht spricht. Irgendwie ist er anders als diese Lehrer und diese Pharisäer und diese Schriftgelehrten. Irgendwie hat er Power in seinen Worten. Und dann ist Jesus nicht nur jemand, der große Töne spuckt und nur irgendwelche Reden hält, sondern er macht auch etwas. Und das ist die erste Begebenheit nach dieser Predigt, und zwar eine Heilung. Da werden noch weitere folgen, da ist die Heilung des Aussätzigen, da ist dann später ein Gelähmter und dann noch eine Frau, die hohes Fieber hat, und er heilt und bestätigt seine Gottheit. Und es wird deutlich, dass Jesus die Not des Einzelnen sieht, dem Einzelnen konkret hilft. Und in diese erste Heilungsgeschichte tauchen wir ein. Und wir schauen uns das mal ganz genau an. Was sagt Christus durch sein Wort uns heute? Er kommt also von diesem Berg runter und die Leute sind beeindruckt von seiner Rede. Das wurde in den Versen vorher dann auch bestätigt. Und dann stelle ich mir das so vor, dass da ein Aussätziger, jemand, der diese schlimme Krankheit hat, ich möchte eine Definition dieser Krankheit vorlesen. Bei dieser Krankheit aus dem Bereich der Neurologie sterben die Nerven ab und die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen durch eine Verdickung des Blutes. Die Betroffenen verlieren meist das Gefühl für Kälte, Wärme und auch Schmerz. Ohne Behandlung verletzen die Patienten sich oft unbemerkt und infizieren sich über die Wunden an lebensgefährlichen Krankheiten wie zum Beispiel Tetanus. Daher stammt auch die Vorstellung, Lepra würde zum Abfallen von Armen, Händen oder Ohren führen. Da die Erkrankten keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft unbehandelt gelassen und durch Entzündungen können diese Körperbereiche absterben. So jemand, der diese Krankheit hat, der hat es nicht leicht gehabt zu der Zeit, hat es natürlich auch heute nicht leicht. In 3. Mose 13 im Alten Testament wird beschrieben, wie so jemand sich verhalten sollte in der Gesellschaft. Seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein, damit die Leute die Chance haben, auf Distanz zu gehen, um nicht angesteckt zu werden vielleicht. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Und wenn er außerhalb des Lagers, außerhalb des Dorfes, außerhalb von Kapernaum oder die Städte, die um den See Genezareth herum liegen, sich aufhalten sollte, dann war er wahrscheinlich in irgendwelchen Höhlen, in irgendwelchen Orten, wo sich kaum jemand in die Nähe wagte. Und vermutlich waren die Schallwellen seiner Predigt bis an sein Ohr gedrungen. Er saß da in der Höhle und merkte, da ist jemand, dessen Wort hat Hand und Fuß. Da ist jemand, der helfen kann. Und anders als die Etikette es vorgibt, political völlig unkorrekt, kommt er da auf diese Menschenmenge zu. Er sieht hier in Jesus die einzige Chance. Und während er äußerlich unerträglich aussieht, ist er innerlich wunderschön. Er, und das sehen wir dann in seiner Art, wie er redet, legt eine Demut an den Tag, die bezeichnend ist. Und später sagt er, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Ich hätte erwartet, dass er da hinkommt und sagt, Jesus, bitte, bitte, erbarme dich meiner, bitte, hilf mir. Ich leide an Körper, Seele, Geist. Ich muss ständig sagen, unrein, und ich fühle mich unrein, und ich glaube, ich bin auch unrein. Herr, hilf mir, bitte, heile mich, rette mich. Und anders als ich es erwarte, kommt er zu Jesus und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das heißt, er lässt es Jesus offen. Und welches Gottesbild hat er da? Ich wiederhole, während er ein Erscheinungsbild hat, was völlig unerträglich ist, hässlich ist, ist da eine Schönheit in ihm, die mir zum Vorbild wird. Gleichzeitig sind da Menschen, die in der Bibel als Pharisäer und Schriftgelehrten bezeichnet werden, die sind äußerlich wunderschön, aber innerlich unerträglich. Stolz, hochmütig und sagen, was will der denn mit seiner Predigt? Und Jesus sieht ihn. Er sieht sein Inneres, er sieht sein Herz, er sieht die Haltung. All seine Körperregungen kommunizieren diese eine Haltung, Herr, du bist Herr und ich nicht. Wenn du willst, kannst du, ich habe keine Ansprüche. Jetzt hat er in seiner Formulierung zwei Verben gebraucht. Herr, wenn du willst, kannst du. Er weiß, ihm ist nur geholfen, wenn jemand helfen will und helfen kann. Wenn du Zahnschmerzen hast und zum Zahnarzt gehst, brauchst du jemanden, der helfen will und helfen kann. Dir ist nicht geholfen, wenn jemand helfen will, aber nicht helfen kann. Dir ist nicht geholfen, wenn jemand helfen kann, aber nicht will. Wir haben nur eine Hoffnung auf Hilfe, wenn wir jemanden haben, der eben beide Eigenschaften in sich trägt. Jemand, der helfen will und helfen kann. Ich hatte vorhin gesagt, in der Phase, als wir die kleinen Kinder hatten, haben wir manchmal versucht, irgendwo mal zu zweit auszugehen, meine Frau Monika und ich, dass wir mal einen Abend zusammen erleben. Und wir haben in Haiger gewohnt, das ist dann ein Stück weit weg von dem Ort, in dem meine Eltern und Schwiegereltern wohnen. Und dann haben wir uns gefragt, wo ist jemand, der aushelfen kann? Jemand, der helfen will und helfen kann. Gerade in dieser Frage, wem vertraue ich die Kinder an, also Babysitter, ja, die dann nach unseren Kindern gucken, da muss es jemand sein, der helfen will, also dem wir auch vertrauen und wo wir dann auch merken, der will es. Weil wenn er es nicht will, dann wollen wir es auch nicht. Und helfen kann. Also wenn da jemand ist, der, ich habe mal einem jungen Mann, der ist Single gewesen, ich habe dem mal mein Kind einfach mal gegeben, weil ich gerade schnell weg musste, er hat mein Kind gehalten wie ein Mülleimer. Und ich merkte also, wenn die Windel mal voll ist, ist er überfordert. Also ich brauche jemanden, der das eben will von Herzen und der das kann, dann kann ich ihm mein Kind anvertrauen. Und jetzt kommen wir zu zwei Eigenschaften, die unmittelbar, die dringend vorhanden sein müssen, dass wir uns überhaupt jemanden anvertrauen. Ich habe eben von meinen Kindern gesprochen, dass wir die Kinder anvertrauen, demjenigen, der eben diese Eigenschaften hat. Aber wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wem vertrauen wir uns selbst an? Jemand, der helfen will und helfen kann. Und somit haben wir zwei Säulen, zwei Balken, die es dringend braucht, um sich jemanden anzuvertrauen. Bei all den Versicherungen, die uns angeboten werden für Auto, Gesundheit, Haus, Hab und Gut, wissen wir, okay, da sind manche, die uns helfen können, aber wollen die auch? Dann gibt es ganz viele Menschen, Freunde, Kumpels, die uns helfen wollen, aber können die auch? Und so ist das die Frage unseres Lebens, die uns ständig beschäftigt in den Herausforderungen unseres Lebens. Und wir haben alle tagtäglich Herausforderungen und wir sind ständig auf der Suche nach jemandem, der eben diese beiden Balken, eben diese beiden Säulen, diese beiden Eigenschaften verkörpert. Die Eigenschaft der Liebe und die Eigenschaft der Macht. Jemand, der barmherzig ist, jemand, der allwissend ist, jemand, der gnädig ist, jemand, der sein Wort halten kann und treu ist. Und Jesus Christus wird von dem Aussätzigen so vorgestellt. Später sagt Jesus, ich will, sei gereinigt und in dem Augenblick ist er rein. Damit bestätigt er diese zwei Eigenschaften. Und wenn ich vorhin versucht hatte, andere Religionen anzudeuten, die es ja gibt, mit denen wir auch tagtäglich zu tun haben, weil Menschen in unserem Bekanntenkreis, in unserer Verwandtschaft, in unserer Nachbarschaft eben einen anderen Gott haben und wir dann ins Gespräch kommen, stellen wir fest, die haben entweder diese Eigenschaft oder diese Eigenschaft. Der Mohammed, von dem ich anfangs sprach, er hat eine Gottesvorstellung von einem Gott, der allmächtig ist, der groß ist. Aber es bleibt bei dieser Säule, denn Mohammed weiß nie, bis zu seinem Tod nicht, ob dieser allmächtige Gott ihn auch annehmen wird ins Paradies. Er ist sich nie ganz sicher, denn dieser ferne, für ihn fremde Gott wird ihm niemals ein Signal geben, hey, ich nehme dich an, so wie du bist. Ich hab dich lieb. Das Wort Liebe fällt nicht. Dann gibt es Menschen, die haben eine Vorstellung von einem Gott, der ist Liebe. Der ist immer für einen da. Der grinst immer und sitzt dann da, ein bisschen fettleibig. Die haben vielleicht auch so Amulette und irgendwelche Dinge, die sie sich um den Hals hängen. Die sagen, oder ein Glücksbringer, wie auch immer, die sagen, das Ding ist immer für mich da. Aber sie wissen, das Ding wird ihnen niemals helfen. Das hat nicht die Kraft, das hat nicht die Macht. Aber weil wir alle irgendwann, früher oder später, Nöte haben, die einfach unser Können übersteigen, brauchen wir Hilfe von außen und sind auf der Suche nach jemandem, der eben diese beiden Eigenschaften hat. Ich möchte noch mal einen Schritt weitergehen. Wir alle haben einen Papa, einen irdischen Papa. Vielleicht gehabt oder wir haben ihn noch. Wir werden automatisch das Bild von dem Vater im Himmel von unserem leiblichen Vater übertragen oder von unserem leiblichen Vater auf den Vater im Himmel übertragen. Und jetzt möchte ich dir eine ganz persönliche Frage stellen. War dein Papa jemand, der alles konnte? In der Garage war es immer sauber. Wenn die Glühbirne kaputt war, eine Viertelstunde später hat er sie schon gewechselt. Wenn Zeitumstellung war, alle Uhren wurden am gleichen Tag noch sofort umgestellt. War der Papa der ein Allrounder war? Der konnte Autos reparieren, Häuser reparieren, der wusste zu allem was? War das so ein Papa? Es kann sein, dass du so einen Papa hattest. Aber vielleicht hast du bei ihm vermisst, dass er mal sagt, hey, mein Junge, ich hab dich lieb. Er hat dir gesagt, hey, geh in den Garten, mäh den Rasen und du hast dann, warst gehorsam aus Angst. Du hast den Rasen gemäht und hast geguckt, habe ich denn jeden Grashalm erwischt? Dann bist du nochmal durchgegangen, weil du dachtest, na, vielleicht findet mein Papa diesen einen Grashalm, den ich jetzt vergessen habe. Und du wusstest, er wird ihn finden, weil er findet immer diesen einen Grashalm, der noch nicht gemäht ist. Und du bist ein zweites Mal, ein drittes Mal die Fläche rundgegangen. Und dann warst du der Ansicht, dass du jeden Grashalm dann gemäht hast, bist dann nach Hause. Und dein Vater, der hat dir nicht mal in die Augen geschaut, der geht raus und sagt, der sagt nichts, er zeigt nur hin. Wenn du so einen Papa hattest, dann wirst du zwangsläufig von dem Vater im Himmel so denken, dass er so jemand ist, der da den Tag über auf dich schaut, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich und du verknüpfst ihn mit deinem irdischen Papa und denkst, okay, er wird ganz genau wissen, wo ich versagt habe. Auf der anderen Seite gibt es Leute, Menschen hier, die eher so einen Papa hatten, jemand, der war immer liebevoll, der war immer nett, war fast schon so ein Kumpelpapa, mit dem konntest du alles machen. Pferde stehlen, das war dem auch egal, wenn man dann so ein paar Dinge gemacht hat, die nicht so ganz sauber sind. Das war ein richtig cooler Papa. Und du wusstest, oh ja, der Papa, der hat mich lieb, aber er kann sein Wort nicht halten. Wie oft hat er gesagt, am Wochenende werden wir was unternehmen, da werden wir wegfahren und dann kam das Wochenende und du wusstest schon, er wird nicht, der wird nicht. Der will, aber der kann nicht. Der will mit mir was unternehmen, er kann sein Wort nicht halten. Er kann es nicht umsetzen. Du hast einen Papa, den du nicht für voll nimmst. Du vertraust dich ihm nicht an, weil du weißt, naja, er hat immer diese guten Vorsätze, aber halten kann er nicht. Und zwangsläufig wirst du so eine Gottesvorstellung haben, dass du glaubst, der ist so ein liebender Kumpelpapa, so ein Teddybärpapa, der immer für dich da ist, aber helfen kann er mir nicht wirklich. Und jetzt meine Frage, wem vertraust du dich an, doch nur einem Papa, der diese beiden Seiten verkörpert? Es ist immer die Frage des Vertrauens, des Anvertrauens und letztlich, es geht um Glauben. Wem glaubst du? Doch nur jemanden, der dir helfen kann und helfen will. Und vermutlich haben wir, und ich bin mir fast sicher, jeder von uns hat so eine Schieflage in der Gottesvorstellung, je nachdem, wie wir selbst unserem eigenen leiblichen Papa erlebt haben. So eine Schieflage. Vielleicht war er in dieser Seite stark, aber auf dieser Seite schwach. Vielleicht war er hier auf der Seite stark, aber auf dieser Seite schwach. Dann hast du so eine Gottesvorstellung. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig. Deswegen brauchen wir die Gemeinschaft, wo jemand, der so eine Gottesvorstellung hat, dem anderen, der so eine hat, sagt, hey, weißt du was, Gott ist jemand, dem du vertrauen kannst. Er kann das. Und du dann sagst, okay, ich vertraue ihm mein Leben an. Oder du brauchst jemanden, der dir sagt, hey, er liebt dich. Gott liebt dich. Er nimmt dich an, so wie du bist. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der sieht diesen Grashalm. Doch, er liebt dich, weil er seinen Sohn gesandt hat, damit er für dich diesen Grashalm dann noch mäht. Und wenn dann du Strafe bekommen würdest wegen dieses einen Grashalmes, dann hat Jesus diese Schuld auf sich genommen. Er nimmt dich so an, wie du bist. Er liebt dich. Er liebt dich. Und langsam entwickelt sich, langsam tut sich was hier im Herzen. Langsam ist da eine Bereitschaft zu sagen, Herr, nimm mich. Herr, nimm mich so, wie ich bin. Ich habe dich so unterschätzt. Ich dachte, du wärst so ein strenger, fremder Vater im Himmel und ich hatte Angst vor dir. Ich habe mein ganzes Leben versucht, es dir irgendwie recht zu machen, aber ich weiß, ich schaffe es nicht. Du siehst das Einzelne. Aber jetzt hat mir jemand, der Prediger, heute an diesem 17. November gesagt, du bist auch jemand, der deine Lösung findet, der nicht zwar ein Auge zudrückt und sagt, komm, ist nicht schlimm, sondern der eine Lösung gefunden hat, der seinen Sohn Jesus gesandt hat, damit er all unsere Schuld auf sich nehmen kann und dann sagen kann, hey, weißt du, so wie du bist, komm zu mir, ich liebe dich, komm zu mir. Oder vielleicht hast du da diesen Gott nie ernst genommen. Du hast so häufig gebetet für eine vielleicht schlimme Krankheit eines lieben Freundes und irgendwie sind die Gebete nicht erhört worden. Du hast so viel Probleme in deinem Leben, nennst dich gläubig, christlich, Kind Gottes, aber irgendwie funktioniert das nicht und langsam verlierst du das Vertrauen, das kindliche Vertrauen in den Vater. Und du weißt irgendwie, ja, da gibt es einen Gott, aber letztlich nimmst du das Heft selbst in die Hand. Du löst deine Probleme selber. Du glaubst, naja, also du bringst die Brötchen nach Hause und wenn du deinen Job verlierst, ist alles hin. Es liegt alles an dir. Irgendwann gab es da diesen Moment, wo du sagtest, er kann mir nicht helfen. Alle reden davon, dass er ein Gott der Liebe ist, aber er liebt mich nicht wirklich, weil sonst würde er mir helfen. Und jetzt brauchst du jemanden, vielleicht den Prediger heute am 17. November, der dir sagt, weißt du was? Er hilft dir. Er hilft dir. Ich verstehe es selbst nicht, warum du diese Phasen durchleben musst, warum du diese Schockdiagnose hast, warum du dieses Leid hast. Ich verstehe es auch nicht. Aber weißt du, bei all dem, was du nicht verstehen kannst, er hält dich. Er hält dich. Und du wirst irgendwann mal zu einem Punkt kommen, wo du den Sinn des Ganzen verstehen und nachvollziehen kannst. Jetzt weiß ich nicht alles und ich kann dir das Leitproblem nicht erklären, aber er hält dich. Warum kann ich dir das sagen? Weil er mich hält und weil er mich durchträgt und weil er mich durch diese Phasen durchgetragen hat, kann ich dir sagen, er hält dich und er ist nicht außer Kontrolle. Vertraue dich ihm gerade jetzt neu an. Sag, Herr, ich gebe mich dir hin. Und er wird deinen Glauben nicht enttäuschen. Und du wirst schon bald erkennen, dass er dich tatsächlich hält. Denn dieser Gott ist ein allmächtiger Gott. Wo stehst du heute Morgen? Wisst ihr, wir haben hier das Kreuz vorne im Raum stehen. Und wenn ich eben von zwei Balken gesprochen habe, dann sehen wir dort zwei Balken, die sich kreuzen am Hügel Golgatha. Schaut mal, was hier passiert. Hier ist jemand, der sieht, dass wir ein richtiges Problem haben. Dass wir alle, die wir nicht an Jesus Christus glauben und uns ihm nicht anvertrauen, für immer verloren sind. In der Bergpredigt hat Jesus über Hölle gesprochen. Die Entfremdung von Gott, die Distanz von Gott, dieser Moment des absoluten auf sich selbst gestellt Seins, wo du merkst, da hilft mir niemand mehr. Wir werden an einem dieser nächsten Abenden über Sünde sprechen, was das mit uns macht. Ich werde ausführen, was Entfremdung bedeutet. Du entfremdest dich von den anderen, von Gott und von dir selber und du merkst dann in diesem Zustand der Hölle, was dann auch tatsächlich passieren wird, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich holt, niemand hilft dir. Niemand ist für dich da. Weder der Vater noch die Nächsten, du bist auf dich selbst gestellt. Vielleicht fühlst du diese Hölle schon hier auf dieser Erde. Niemand hilft mir, niemand interessiert sich für mich, ich bin so allein. Dann will ich dir sagen, nein, 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 das ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt. Jesus Christus ist interessiert an deiner Person und an deinem Leben, an deinen Herausforderungen. Und Gott, der Vater, hat eine Lösung geschaffen, um uns zu helfen. Er hat gesagt, Jesus, du wirst auf diese Erde kommen und du wirst diese Not, dieses Verlorensein, dieses Problem lösen. Jesus, du kannst das. Jesus, du kannst den Tod besiegen, du kannst die Schuld auf dich nehmen. Warum? Weil du bist der Einzige, der keine Schuld hat. Du kannst es. Jesus ist also auf diese Erde gekommen und er hat dann nicht einfach nur lieblos, emotionslos dann einfach gesagt, okay, jetzt mache ich den Job noch am Kreuz, sondern er hat es getan aus Liebe. Er hätte es nicht tun müssen, aber er hat es getan aus Liebe. Und dann kreuzen sich diese Eigenschaften auf Golgatha, die Säule der Liebe und die Säule der Macht. Jesus konnte das Problem lösen und er wollte das Problem lösen. Er konnte dich versöhnen mit dem Vater und er wollte dich versöhnen mit dem Vater. Er hat alles erledigt, dass du sagen kannst, ich bin Kind Gottes. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu sein. Und nicht nur, weil irgendjemand in deine Taufkarte das reingestempelt hat, dass du ein Kind Gottes bist. Irgendwann mal als Säugling haben deine Eltern dich taufen lassen und dann wurde dir gesagt, du bist ein Kind Gottes. Vielleicht hat bei irgendeinem Zeltlager, in der Kinderstunde, in irgendeinem emotionalen Moment hast du dann irgendwie die Angst gehabt von diesem Gott. Du hattest nur diese Seite von Gott vorgestellt bekommen. Du bist nach vorne gerannt und hast gesagt, ich muss mich für diesen Gott entscheiden, für Jesus entscheiden, sonst komme ich in die Hölle. Hast Angst gehabt von diesem fernen, fremden Gott, aber das hat dein Leben nicht wirklich umgekrempelt. Dein Leben ist so wie früher. Du hast da keine Kraft in dir, keine Freude in dir. Vergiss mal deinen Bekehrungsmoment. Vergiss mal diesen Taufe, die mal war. Was ist heute? Überzeug dich das. Überzeug dich, dass das heute der Tag ist, an dem Jesus dich ruft und sagt, hey, bist du bereit, dein Leben mir anzuvertrauen? Ich will dir helfen und ich kann dir helfen. Aber komm zu mir, dann erlebst du es auch. Denn so schlimm ist es, wenn jemand heute hier ist und das erfahren hat, diese gute Nachricht, und doch nicht diesen Schritt wagt und zu ihm kommt. Und ich lade dir ein, als Zeuge dessen, was ich selbst erlebt habe. Ich kann euch sagen, ich habe einen super irdischen Vater und ich bin dankbar für diese Prägung. Aber ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir den Vater im Himmel erklärt hat. Und vielleicht konnte ich dir heute erklären, wie der Vater im Himmel ist. Und lade dich ein. Komm zu ihm. Ich darf bitten, dass die Männer auf die Bühne kommen und ein Lied mit uns singen. Und ich möchte dir etwas erklären. Eine Möglichkeit, die du ganz konkret hast. Wenn wir das Lied stehend singen, dann kannst du symbolisch nach vorne kommen. Vielleicht ist die Bekehrung schon in deinem Herzen passiert. Die Wiedergeburt. Jesus hat dir... vielleicht hat er während der Predigt durch sein Wort dich einfach in seinen Arm genommen und du hast gemerkt, ja, Jesus, du hast mich genommen. Jetzt bin ich bei dir. Und ich brauche keine Antworten mehr. Du bist die Antwort. Es kann sein, dass das tatsächlich passiert ist. Dann kannst du es zum Ausdruck bringen. Du kommst nach vorne und sagst, hey, ja, ich bin es. Der ich mich Jesus nicht wirklich anvertraut habe, aber jetzt habe ich einen Jesus vorgestellt bekommen, der mir wirklich helfen kann und ich möchte mich ihm anvertrauen. Dann komm von deinem Platz nach vorne zu dem Kreuz. Hier ist Platz genug. Und dann gibt es Menschen, die diesen Jesus persönlich kennengelernt haben, die sich ihm bereits anvertraut haben und die dir ein paar Fragen beantworten kommen, können, die dann vielleicht noch da sind. Da gibt es einen Raum, hier die zweite Tür von links, da kann man dann ein Gespräch führen, miteinander beten. Das, was vielleicht im Herzen passiert ist, kannst du jemandem mitteilen. Jemand, zu dem du Vertrauen hast. Und wenn du sagst, nee, das ist jetzt noch nicht dran, wir haben, so Gott will, heute Abend noch eine Veranstaltung, morgen, übermorgen, am Mittwoch. Oder du bleibst einfach sitzen und sprichst nachher den Seelsorger an. Wie auch immer, es geht nicht darum, dass wir hier für unsere Kirche weitere Zahlen bekommen, weitere Mitglieder. Wie jemand mir gesagt hat, David, ich wäre bereit, mich auf Jesus einzulassen, aber ich möchte nicht Mitglied einer Kirche sein. Uns geht es nicht darum, dass du Mitglied dieser Kirche wirst. Wir wollen dich nicht in eine Institution führen, wo du Misstrauen hast gegenüber dieser Institution. Vielleicht hast du dich einer Institution anvertraut und dachtest, die können dir helfen und die wollen dir helfen, aber du merktest, die wollen nur meine Kohle und helfen mir nicht wirklich. Wir wollen dich nicht zu einer Institution, zu einer Kirche führen. Wir wollen dich zu Jesus führen. Komm zum Kreuz und bringe symbolisch zum Ausdruck, hey, ich will dieser Einladung folgen. Ich möchte mein Leben Jesus hingeben. Und das tue ich durch diese Symbolik. Ich darf bitten, dass das Lied gesungen wird. Ich selber werde mich auch zum Kreuz begeben. Und wenn da jemand ist, der während des Liedes nach vorne kommen will, dann komm. Dann komm zu Jesus. Wem willst du dich denn sonst anvertrauen? Vielleicht sagst du, ich bin noch zu jung dafür, vielleicht ich mache das später, aber jetzt sag mir denn etwas, was dir helfen kann und helfen will. Alle Ärzte, alle Wissenschaftler kommen an ihre Grenzen. Aber da ist dieser Jesus Christus, der sagt, hey, komm, ich kann und ich will. Lass uns singen. Steht doch bitte auf. Und wer möchte, kommt nach vorne. Zum Kreuz.